Herzlich willkommen bei Milch und Kultur, heute mit Karl die Große. Ich taufe dich, Generation A, wie Anfang, Alpha, alles da.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast ist die Musikerin Karl die Große. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Herzlich willkommen. Es geht los in diesem Podcast immer mit einem Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten.
Alright.
Es geht los. Diese Instrumente würde ich gerne spielen.
Cello.
Diese Instrumente kann ich spielen.
Gitarre, Klavier, Klarinette, Saxophon, bisschen Schlagzeug, bisschen Posaune. Ich glaube, das war's.
Das Gewandhaus ist für mich
ein wundervoller Ort, wo ich schon drei wundervolle Veranstaltungen verbracht habe.
Dieses Buch habe ich zuletzt gelesen.
Die Wand.
Von?
Vergessen.
Karl der Große ist?
Kleiner gewesen als ich.
Der letzte große Berg, den ich hochgerannt bin, war welcher?
Der Geigelstein.
Wo ist der?
Der Geigelstein ist bei mir zu Hause vor der Tür im Chiemgau.
Ja oder nein?
Ja.
Was macht dich glücklich? Das ist übrigens eine Frage von einem Gast der letzten Sendung, von Paula Paula. Und ich gebe die weiter. Was macht dich glücklich? Paula.
Was macht mich glücklich? Ich darf nur eine Sache sagen, ne?
Zwei.
Gute Menschen um mich rum und sich richtig und am Platz im Leben fühlen.
An diese Kindheitserinnerungen erinnere ich mich gerne.
Alle Gartenzeit bei meiner Oma und meinen Eltern.
Wenn ich ein Buch schreiben würde, worüber würdest du das schreiben? Würde ich das schreiben?
Darüber, was man sich für Gedanken macht, was andere Leute denken.
Mit diesen Künstlerinnen oder Künstlern würde ich gerne noch musizieren. Du hast ja schon mit vielen musiziert. Wer wäre das?
Mit dem Sänger und Schlagzeuger von Nevis, mit Gerhard Schöne und mit Sophie Hunger.
Überschriften sind?
Groß.
Das Wort Stolz löst in mir welche Gefühle aus?
Mich klein zu machen.
Liebe Karl die Große, wer bist du und was machst du?
Ich bin Songwriterin, ich bin Musikerin und ich liebe es, Songs zu schreiben und auf die Bühne zu bringen. Und nebenher, wenn ich das nicht mache, erfüllt es mich sehr, draußen in der Natur abzuhängen, viel zu spazieren, Sachen zu pflanzen und Dinge zu gestalten.
Jetzt schreibst du Texte auf Deutsch. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in deine deutsche Musiksozialisation. Wann sind dir das erste Mal Künstlerinnen oder Künstler begegnet, die auf der deutschen Sprache gesungen haben?
Schon super früh, weil meine Eltern, also ich komme aus Brandenburg, und es gab eine Plattensammlung bei uns zu Hause und da waren die zwei ostdeutschen prägenden Kinderliederschreiber dabei, Gerhard Schöne und Reinhard Lakomi. Obwohl Kinderliederschreiber, macht immer viel zu klein, was die auch sonst noch alles gemacht haben. Aber das war also die erste Kindermusik, mit der ich in Kontakt gekommen bin. Und dann gab es super viele Familienfeste mit DJ Frese in Brandenburg, der legendär aufgelegt hat, und da war fast nur deutschsprachige Musik, also Schlager, Klingklang von Keimzeit und alles diese Dinge. Und die andere deutschsprachige Musik, mit der ich früh in Berührung gekommen bin, ist, dass ich ganz katholisch groß geworden bin, mit jeden Sonntag mindestens in die Kirche gehen und noch mehr. Und ich habe keine Instrumentalisten, viele in der Familie, aber wir singen sehr viel. Und es war immer eine große Tradition, an Weihnachten 2 Stunden Weihnachtslieder zu singen. Und deswegen habe ich, glaube ich, von Anfang an sehr viel Text eingeatmet.
Wie kommt es eigentlich, dass du so viele Instrumente spielen kannst?
Weil ich sehr gerne Sachen anfange und nicht zu Ende bringe. Und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Also ich finde alle Instrumente toll und ich hatte einfach immer sehr gute WegbegleiterInnen, die mich auf neue Sachen gebracht haben. Also für meine Eltern war klar, ich mache Musik. Die haben mich zum Blockflötenunterricht geschickt. Dann wollte ich eigentlich wie meine große Schwester Querflöte spielen. Das mache ich jetzt seit einem Jahr erst und habe dann angefangen, Klarinette zu spielen. Und dann kam immer eins zum anderen. Hier wird ein Saxophon gebraucht. In der Kirche meinte jemand, willst du nicht Gitarre lernen? Und dann war irgendwann klar, ich möchte unbedingt Lehrerin werden und Schulmusik studieren. Und dann muss man ja auch noch Klavier und alles dazu nehmen.
Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, spielen wir ein Spiel, das heißt, das erste Mal spielen wir das Spiel, Milch oder Kultur. Hier sind in aufregend. Einer kleinen Schale, ja, ich glaube 6 oder 7 oder 8 Zettel. Und auf diesen Zettel, du darfst jetzt gleich einen aussuchen, sind immer Begriffe, die haben entweder was mit Kultur zu tun oder mit Milch. Und ich bitte dich mal kurz was zu den Begriffen zu sagen.
Okay,
Karin und ich Grofe ziehe jetzt hier so. Zieht jetzt aus dieser Schüssel den ersten Begriff.
Milchschnitte. Sehr lecker. Habe ich aufgehört, vor 10 Jahren zu essen.
Der nächste Zettel.
Und ziehst du auch einen?
Also soll ich auch einen ziehen?
Ja, natürlich. Kulturhauptstadt.
Okay. Oh ja. Aber ich kenne die.
Chemnitz?
Ja.
Chemnitz, oder?
Chemnitz. Fällt dir noch was dazu ein?
Ganz wunderschöne Konzerte draußen im Sommer. Davon hatten wir schon 2 mit Karl die Große.
Auch dieses Jahr?
Dieses Jahr nicht, leider, aber ich liebe Chemnitz, da war ich immer sehr gern auf der Insel.
Okay, komm, einen mache ich, weil ich kenne die
tatsächlich. Ach so.
Und wenn der jetzt gar nicht passt, dann, weil der jetzt auf dich gemünzt ist, dann musstest du das vielleicht machen.
Okay.
Das ist gut, Deutschlandfunk, können wir beide machen. Ich muss sagen, dass ich in Deutschlandfunk
seit ein paar Jahren... Ich kann die Bassklarinette spielen, die bei Deutschlandfunk immer läuft in den Einspielern.
Ja? Das ist sehr gut, ja. Weil ich muss sagen, seit ein paar Jahren habe ich in Deutschlandfunk für mich entdeckt und entdecke immer mehr einfach wahnsinnig gute Sendungen, auch kulturfördernde Sendungen. Und was ich total schätze, ist, dass es oft Formate sind, in denen Menschen bei Interviews und so auch viel Raum haben zu reden. Genau. Was ist deine Beziehung sonst außer? Das ist ja schon viel eigentlich, dass du das spielen kannst.
Ja, Deutschlandfunk, was du gesagt hast, ist glaube ich auch so ein, man wird halt älter. Deutschlandfunk war lange ein Sender, den ich nicht so beachtet habe. Tatsächlich höre ich Deutschlandfunk oder MDR Kultur und ich liebe an Deutschlandfunk die 3 Formate, also Deutschlandfunk Kultur und Nova. Das größte Geschenk, was wir vor ein paar Wochen hatten, ist, wir haben eine Single rausgebracht, wo ich sehr aufgeregt war, weil die stilistisch super krass rausfällt aus unserem Repertoire. Und Deutschlandfunk Nova hat das zum Lieblingssong der Woche gemacht.
Niemals
da war ich, genau, war ich ganz glücklich. Und ich verbinde mit Deutschlandfunk hier irgendwo übers Land Autofahren zum nächsten Konzert. Ich mag das sehr gerne hören.
Sehr, sehr gut.
Und ich muss noch eine Sache sagen zu Deutschlandfunk. Ich unterrichte sehr viel und hatte hier in Leipzig ein Saxophonquartett mit Schülerinnen gegründet, die alle halt auch schon erwachsen waren und wollte die mal zusammenbringen. Und habe immer so Einspielübungen gemacht, wo die einfach so Töne spielen und aushalten müssen. Und 2 haben das nicht ausgehalten und eine meinte dann auch, das ist wie diese neue Musik, die nachts immer auf Deutschlandfunk kommt. Ich kann das überhaupt nicht spielen. Das fand ich auch eine sehr schöne Verbindung. So, jetzt sage ich wieder was Kurzes.
Du darfst auch länger erzählen.
Mario Kart. Ja, da denke ich an meine Nichten und Neffen in Neuruppin und an meinen Cousin. Und sehr viele gemeinsame gute Abende und auch die, genau, das ist ja im Intro von unserem Song Generation A. Und Ja, immer wenn ich nach Hause komme, wird erstmal Mario Kart gespielt, wenn ich es schaffe. Und ich mag es sehr, wie geduldig die mit mir sind, wenn ich dann länger brauche, um hinterherzukommen.
Und wer bist du dann? Wen wählst du aus?
Ich wähle richtig eigentlich tief immer.
Heute.
Es ist wirklich tief, ja.
Wenn es zu tief ist, sagst du Bescheid.
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also ich wähle immer nie Mario und nie die Prinzessin. Ich bin eigentlich immer Luigi oder die, heißt die Turtle einfach, oder die Schildkröte? Ich weiß es gerade nicht. Und ich nehme auf, bin dann auf jeden Fall so anti. Also ich nehme immer die Fahrzeuge, die uncool aus sind und den Pusteblumen-Fallschirm und solche Sachen. Okay, aber ich spiele das schon sehr gerne.
Ja, magst du mal kurz was zum Song Generation A sagen?
Ja, gerne. Der war auf unserem letzten Album, ist der so ganz kurz vorm Studio noch passiert. Da war ich, wie immer, in den letzten Jahren habe ich mir im Februar immer so einen Zeitraum genommen, um in die Berge zu gehen, Winter zu wandern und Songs zu schreiben. Und diese Idee, einen Song zu machen, was kommt denn nach der Generation Z, hatte ich schon ganz lange und wusste irgendwie nicht, wie ich die gut umsetze. Und dann habe ich in der Zeit auch sehr viel Musik im Zug gemacht, so am MIDI-Keyboard, und habe in Logic alle Synthesizer und Arpeggiator für mich entdeckt. Und dann war ich ganz glücklich, dass ich so ein Stück Musik hatte, was ich wahnsinnig geliebt habe und mir super vorstellen konnte, wie wir das in der Band spielen. Und habe dann einfach angefangen, darauf diese Textidee zu packen. Und mein Neffe zum Beispiel, der ist jetzt 22. Ich hoffe, ich sage das richtig. Und nein, er ist schon 23.
Ach, wir strahlen das so aus, dass es mit dem Alter passt.
Genau. Und er ist halt Generation Z. Und ich dachte dann so, was kommt denn jetzt danach? Hab einfach A geraten und habe dann nochmal nachgelesen. Und es ist Generation Alpha. Und was denn diesen Text so gefüttert hat, ist, dass ich so PDF-Dokumente gefunden habe, wie die sich, also die sind jetzt so 0 bis 10 Jahre alt, diese Kinder, wie die sich halt im Erwachsenenalter verhalten werden. Und das fand ich total krass zu lesen, einfach, dass es wieder diese Prognose gibt. Und da geht es natürlich immer um die Frage, wie werden die sich in der Arbeitswelt verhalten. Also es geht irgendwie in diesen PDF-Dokumenten wenig darum, was die vielleicht auch für Schwierigkeiten haben mit der Umweltkatastrophe, die sich immer mehr anbahnt und all diese Themen, sondern es wird halt irgendwie geguckt, wie nützlich die sind. Und es war mir dann ganz wichtig, das in diesen Song reinzupacken. Und der hat am Ende so ein Outro mit dem Wunsch, dass die halt alles sein können, was sie wollen, und dass ich denen einfach sehr wünsche, dass die ganz viele Sachen anders machen und vielleicht auch wirklich Dinge verweigern, die gerade in der Gesellschaft angesagt sind und von ihnen erwartet werden.
Zum Beispiel?
Ja, halt arbeiten und funktionieren. Also ich finde es ganz toll, wenn man da den Horizont aufmacht und irgendwie guckt, was gibt es außer der Arbeit. Und das ist ja ein Thema, was ich auf dem Album auch sehr abgearbeitet habe, noch an zwei anderen Liedern. Mich beschäftigt es ja schon, diese Kinderfrage, dass das für mich halt ein großes Veto ist, immer noch ein Kind zu bekommen, aus meiner eigenen Angst schon vor der Zukunft. Und ich habe sehr viele Kinder um mich rum, nicht Neffen-Band-Kinder, und die sind alle ganz wundervoll. Und ich wünsche denen einfach nur, dass das nicht so katastrophal wird, wie es manchmal, glaube ich, in meiner Dystopie aussieht. Und dass es halt Widerstand geben darf und auch Nein sagen und aufräumen mit bestimmten Erwartungen. Also genau, dass Geld vielleicht eine kleinere Rolle spielen darf und so.
Der Song Generation A ist auf dem Album Was, wenn keiner lacht, aus dem Jahr 2021. Wollen wir nur einen Zettel, können wir noch nehmen.
Ja,
einen Zettel.
Gorgonzola. Gorgonzola.
Man muss das Z betonen.
Und das ist es A so? Gorgonzola. Zola. Ja, Gorgonzola. Klingt jetzt mittlerweile schon wie eine Einsingübung. Habe ich sehr spät entdeckt, gab es bei uns zu Hause fast gar nicht. Mag ich sehr gerne mit Birne und Walnuss. Das, kommt es in einem Song von uns vor? Muss ich noch einen Link finden?
Ja.
Komm, ich will noch eins.
1897 Ja. Da möchte ich noch eins ziehen.
Ja.
Guck, Karl, die Große hat so viel Spaß an
diesem
Spiel.
Ich habe so viel Spaß.
Neugierig.
Hast du toll. Ticketverkäufe. Oha, das ist ein... Da habe ich heute beim Fahrradfahren überlegt, ob wir darüber vielleicht sprechen. Ticketverkäufe ist seit einem halben Jahr wirklich ein Thema, was einem krass um die Ohren fliegt, wie schrecklich das für alle läuft und ob die Zeit der ausverkauften Konzerte vorbeigeht. Genau, da beschäftige ich mich gerade viel mit und bin sehr gespannt, weil wir ja seit, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, also mindestens vor Corona jetzt mal so eine Am-Stück-Tour wieder spielen dieses Jahr, im Oktober und Dezember. Und da habe ich mich die letzten Wochen sehr viel mit Ticketverkäufen und Deals beschäftigt. Genau, und es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns alle sehr beschäftigt, wo man wenig gute Geschichten gerade hört.
Und was sind deine Erklärungen dafür, beziehungsweise hast du auch Ideen, was man dagegen tun könnte?
Also meine Erklärung ist so ein bisschen, oder da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Also ich habe das Gefühl, alles wird irgendwie so ein bisschen eventiger. Also alle müssen, haben das Gefühl, ihr Geld zusammenhalten zu müssen. Und viele müssen, glaube ich, auch ihr Geld einfach, also müssen einfach sparen mit allem, mit Inflation und allem drum und dran, spätestens seit Corona. Und genau, ich habe das Gefühl, dann wird eher das Geld zusammengehalten, weil man dann mal zu Taylor Swift möchte oder im Kino den nächsten Blockbuster gucken. Irgendwie so eine Vibes nehme ich wahr. Und jetzt hatte ich ja diese Liedertour in Sachsen. Da habe ich 16 Konzerte an 17 Tagen in so winzigen Locations gespielt und ganz viel auf dem Dorf. Und also winzige Locations, 60 bis 100 Leute gehen da und da hat auch einer erzählt, dass er, der macht eine, hat die Gasmühle Rotter, das ist in der Nähe von Wittenberg, und dass er das schon wahrnimmt, dass Liedermacher zum Beispiel gerade nicht angesagt sind. Und es ist auch nicht angesagt, sich kritische Musik anzuhören. Und dass er zum Beispiel, wenn er Coverbands bucht, ist die Hütte voll und da kann er 3 Abende hintereinander spielen. Und er empfindet es da in der Gegend schon als so eine Rückwärtsgewandtheit, doch, ist richtig. Und genau, und das ist so ein Ding, was ich, da habe ich mich irgendwie bestätigt gefühlt, weil wir dann auch ein Gespräch hatten, dass es wenig um Erklären und Fakten gerade geht, sondern viel ums Gefühl und um eine empfundene Ungerechtigkeit den Personen gegenüber. Und genau, und ich habe diese Kritik auch schon länger an die deutschsprachige Musik, also nicht nur an die deutschsprachige, aber das ist halt das Genre, in dem ich mich bewege im Radio, das ist so eine, es gibt keine Stellungnahme eigentlich zur aktuellen Zeit, sondern der Inhalt ist halt seit Jahren schon lange, lasst eine gute Zeit haben, heute ist der geilste Tag, uns steht alles zu, mir steht zu, also ich habe da wirklich ein Problem mit manchen Stars hier in Deutschland, weil ich immer glaube, dass Lieder singen auch eine Realität macht. Also wenn ich was oft singe, ist ja wie Werbung, ne? Dann wird mir das zugänglicher und dass zum Beispiel Lieder darüber gesungen werden, dass wenn es mir schlecht geht, fahre ich mit 200 km/h durch einen Tunnel oder ich darf 40.000 Kilometer um die Welt fliegen und muss alle Länder gesehen haben und so. Da habe ich schon das Gefühl, das ist so eine Abrissstimmung, die ich gar nicht teilen kann und weiß ich auch manchmal nicht, ob ich dann zu wenig gute Laune empfinde. Aber genau, und ich habe aber das Gefühl, dass Leute das hören wollen. Vielleicht auch als eine Art Betäubung oder sich mal rauszuziehen aus der Welt, die ja gerade irgendwie immer komplizierter und düsterer wird. Das war eine sehr lange Erklärung, warum ich glaube, dass keine Tickets verkauft werden.
Mensch, auf jeden Fall auch mal. Wie gehst du damit um? Beziehungsweise die Liedertour, war die ganz gut besucht bei dir oder hat das ganz gut geklappt oder ging so auch?
Es hat, schwierig. Hat sehr gut geklappt. Also genau, es gibt ja auch so Locations, wo nur 30 reinpassen, weil es am Dorf ist. Es war eine ganz tolle Erfahrung jetzt nach Corona. MDR Kultur hat uns ja so warm in ihr Programm aufgenommen. Und es waren immer so ein Drittel der BesucherInnen waren wegen der Radioankündigung da und meinten halt auch, sie hören seit 4 Jahren diese Musik. Und ich bin ganz gerührt jeden Abend, weil alle Leute wegen eines bestimmten Songs auch kommen, den ich null so eingeschätzt hätte, so einer der traurigsten Lieder vom Album. Und genau, und es hat sehr gut funktioniert, es war sehr wertschätzend. Es gab zwei Abende, die wirklich seltsam waren, wo ich überhaupt nicht wusste, ob ich mit den Leuten im Publikum connecte, weil es ist ja ein monatliches Format. Das heißt, das ist total geil, dass die so neugierig und aufgeschlossen sind. Die kommen einfach jeden Monat, egal ob die Leute jetzt kennen, die da spielen oder nicht. Mhm. Und das nehme ich erstmal als wahnsinnig positiv wahr, weil dass jemand überhaupt eine Kulturveranstaltung besucht. Aber ich hatte wirklich zwei Orte, wo es so gar nicht gefunkt hat und wo ich mir auch mit meinem teilweise politischen Liedermachertum, wo ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt habe.
Jetzt, ich kriege zum Beispiel von Lampe mit, der ist auch Vorband gewesen von Matzen, von Kapelle Petra und so weiter, plant jetzt eine Tour und sagt, eventuell muss ich die absagen, weil ich einfach nicht genügend Tickets verkaufe und es wäre einfach wahnsinnig schade, der macht jetzt jeden Tag Videos, um das zu bewerben. Ist das Konzept von Natur eigentlich gefährdet auch dadurch? Also, weil man muss ja, wenn man eine Tour macht, dann auch alles im Vorhinein buchen, ist angewiesen auf bestimmte Ticketverkäufe. Geht es eher in eine Richtung, dass man sagt, ich spiele einzelne Konzerte nur, weil es einfach nicht mehr möglich ist? Oder wie nimmst du das wahr?
Ich nehme es genauso wahr. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Lampe ist, aber ich habe das in meinem Freundeskreis.
Ich könnte jetzt viele andere auch nehmen
wahrscheinlich. Bei den kleineren Indie-Acts kriegt man es ja viel mit. Genau, ja. Leute, wenn nicht noch 20 Tickets, müssen wir hier absagen oder wir können nur 3 statt 6 Konzerten spielen. Und also ich finde das Wahnsinn, was da für einen Druck drauf lastet, weil ja, also es passiert einfach sehr viel Musik gleichzeitig. Wir haben irgendwie Social Media und die KünstlerInnen haben ja auch selber noch die Verantwortung, das jetzt alles zu bewerben. Also das bekomme ich jetzt auch viel mit, dass halt oft von VeranstalterInnen kommt, ihr habt zu wenig gemacht und dann denkt man sich so, ja, aber irgendwie war das Konzept ja auch mal vor ein paar Jahren, dass das zumindest geteilt ist und auch, dass es eine Presse vor Ort gibt, die darüber berichtet und so. Und da kriege ich jetzt schon von vielen mit und das wird uns dann auch betreffen, wo da ein großer Druck drauf lastet, selbst auch davon was zu leisten. Und ich glaube auf jeden Fall, wie du sagst, dass das längere Touren und besonders halt in kleineren Städten gefährdet ist. Also du sagst dann vielleicht, okay, vielleicht reicht es in Leipzig halt hier für 200, 300 Tickets. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch Angst, nach Köln zu fahren. Oder ich habe einmal in Köln gespielt und kann überhaupt nicht einschätzen, ob da jetzt 25 oder 70 Leute kommen. Und das Tolle ist, dass es viele kleine Veranstalter gibt, die das noch mit Förderungen abfangen. Also die zahlen dann eine Garantie und dann teilt man sich das auf. Aber es ist auf jeden Fall gefährdet und auch so schwer planbar. Also ich merke das jetzt selber. Du gehst ja ein großes finanzielles Risiko ein, wenn du zum Beispiel sagst, also ich habe jetzt einfach für die Tour 2 Musikerinnen angefragt und habe noch keinen Tontechniker mit eingeplant und es gibt auch kein Tourmanagement, sondern wir machen das alles zu dritt, weil so kann ich halt sicher sein, dass ich die beiden und die Fahrtkosten bezahle und was dann noch hängen bleibt, guckt man mal. So schaut's aus, genau. Und ja, es bedingt sich halt irgendwie alles gegenseitig. Und gleichzeitig ist es ein super krasses Geschenk. Also ich habe vorgestern in Zeulenroda gespielt. Das ist an der A9 bei Zeitz, noch nie von gehört vorher. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz tollen Veranstaltungsort. Und da sitzen dann plötzlich 80 Leute auch in der Gegend, wo wir noch nie waren und haben mit einer Wahnsinnsaufmerksamkeit und offenen Ohren zugehört. Und ich denke immer, solange ich solche Abende erleben kann und so tolles Feedback danach kriege, dass man zusammen irgendwie beseelt ist und mal wieder so ein bisschen Licht gesehen hat bei allen schlechten Themen, die auch los sind. So lange will ich das eigentlich machen und dann muss man auch nicht reich werden damit. Aber wenn es halt, ich habe gerade den Bob Dylan-Film gesehen, der sagt ja auch, wenn man Musiker sein kann, der sich davon ernähren kann, wäre es halt schön.
Wir gucken auch mal ein bisschen in die Zukunft, weil das Thema Tour steht für dich eigentlich auch so ein bisschen vor der Tür. Es gibt eine Tour zu einem neuen Album, das im Herbst erscheint, stimmt das?
Ja.
Das heißt Aufgehoben und es gibt schon einzelne Songs darauf. Vielleicht mal, bevor wir zu einzelnen Songs kommen, die du schon veröffentlicht hast, Wie blickst du denn auf die Tour? Optimistisch oder ist da auch so ein Unwohlsein gerade, eine Unsicherheit im Hinblick auf die Planung?
Also gerade blicke ich da total optimistisch drauf, weil wir gerade 3 Tage geprobt haben in der Besetzung und es wird einfach, glaube ich, sehr, sehr schön. Und dann haben wir halt auch so ein Warm-up-Konzert jetzt gespielt. Und ich bin gerade total glücklich, was wir da zu dritt auch auf die Bühne stellen können. Das war jetzt natürlich lange Zeit einfach zu sechst auch ein krasser Luxus, wo halt alle aus der Band immer so wahnsinnig viel reingegeben haben. Und ja, ich habe einmal die Woche, denke ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht alles gut, weil das natürlich, da hängen ganz viele Sachen dran, die CD zu produzieren und ob noch verschiedene Förderungen klappen und so. Und ich habe aber gerade irgendwie nur gute Vibes, weil ich erstmal total glücklich bin, neue Musik aufzunehmen, neue Musik rauszubringen und endlich wieder zu spielen, jetzt nach dieser langen, langen Pause. Und ich habe auch thematisch da in dem Album so eine Dringlichkeit, dass es irgendwie raus muss, soll. Es gibt aber schon diesen Gedanken in mir, dass ich so denke, ja, und wir gucken mal, wie es gelaufen ist und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht so. Und das ist kenne ich jetzt auch von vielen MusikerInnen um mich rum, dieses, ja, wenn es für die Musik dann oder mit der Musik nicht mehr reicht, dann werde ich halt Gärtner. Ihr könnt jetzt einen Beruf eurer Wahl einsetzen.
Genau, aber Naturverbundenheit hast du ja schon gesagt.
Genau, aber ich freue mich einfach richtig krass drauf und ich bin wahnsinnig dankbar, weil ich jetzt so ein kleines neues Team um mich geformt habe und da eine tolle Bookerin habe und 2 ganz tolle Beraterinnen und es ist so, ja, gibt mir gerade irgendwie ganz viel Selbstwirksamkeit.
Okay. Ein Song, der auf dem neuen Album sein, heißt Bau nicht auf mich.
Ja.
Und ich habe den das erste Mal gehört, ich war in Hamburg bei Francesco Wilking und Christopher Ann. Und da hast du Vorband gespielt,
beziehungsweise
vorher gespielt. Genau, und ich war ziemlich beeindruckt von dem Song. Und ich würde damit gerne mal die Frage verbinden. Du hast gerade gesagt, du hast so ein Problem mit bestimmten Stars in Deutschland, beziehungsweise auch eine Art Texte zu schreiben, vielleicht, ne, lebt deinen letzten Tag oder du kannst alles, du schaffst alles und diese Unbegrenztheit, also was ist denn bei dir, nehme ich im, also wenn ich diese Texte höre, so eine gewisse Fragilität des Menschen, also dass du eine Fragilität des Menschen beschreibst und auch irgendwie das sehr wichtig findest, das zu thematisieren und dass nicht alles irgendwie an einem spurlos vorübergeht, sondern eher auch was so der Blick nach innen geht. Wie kamst du dem Song und wie entstehen Texte bei dir?
Also die Texte entstehen so im Alltag, jetzt gerade wo ich so viel probe und Songs fertig mache, ist es total krass, ich weiß nicht, welcher Teil des Gehirns dann aktiviert ist, aber ich habe das wirklich, ich stehe morgens auf und ich bin unter der Dusche und gerade wenn ich in Bewegung komme, fängt es halt einfach richtig dolle an und ich singe Sachen vor mich hin und gerade werde ich überschüttet mit neuen Ideen und ich muss immer so alles aufschreiben und so, aber jetzt erstmal das alte Album fertig machen sozusagen. Und also es hat schon damit zu tun, glaube ich, dass man so eine Aufmerksamkeit ausbildet, wie, genau, was sind Themen, die mich interessieren, und dann werden gefühlt die Aufhänger an so einem Text immer kleiner. Also ich finde mittlerweile auch einen Gefallen daran, weiß ich nicht, dass ich mir selber irgendwie 3 Zahlen, wenn ich mir die Tankpin und noch die Nummer von der Säule nicht merken kann und so, dass ich schon denke, ach, okay, da könnte man jetzt einen Song drüber machen, wo man mal wieder ehrlich ist und seine eigenen Unzulänglichkeiten beschreibt so. Und ich liebe das total, mit so offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und genau, und ich glaube, dann hat einfach jeder Songwriter halt Themen, für die diese Aufmerksamkeit geschärft ist. Und jetzt an dem Beispiel Bau nicht auf mich war das so, dass ich so eine sehr euphorische, krasse Zeit erlebt habe. Also wir haben unser Album gemacht, es war Corona Und trotzdem hatte das Ganze, wir haben eine Förderung bekommen, wir konnten krasse Musikvideos machen und ich war so voll in meinem Element. Es war so, hier Generation A, ich habe diesen Song geschrieben und wir müssen jetzt ein Video in Grünau in der Skaterhalle machen und dann gibt's alle möglichen Farben und Formen und war so sehr lange oben, so am Gipfel vom Berg. Das ist ja immer das Bild, was auch auf dem Album vorkommt und man kann halt aber nicht immer nur oben sein. Und das in ein umso tieferes Loch bin ich danach gefallen, weil ich im zweiten Lockdown dann plötzlich alleine zu Hause war in Leipzig in einer Zwischenmiete. Und im ersten Lockdown habe ich Konzerte noch und nöcher mit Dota Kehr gespielt. Also mein erstes Corona-Jahr war ganz, ganz anders als das von vielen Musikern. Und genau, und dann saß ich im Januar da zu Hause und draußen war Winter, ich liebe Winter und es hat geschneit und es war alles egal. Und dann hat auch so eine Anxiety-Zeit angefangen und dann kam dieses Lied und das war halt so ein Lied, was wirklich an einem Tag passiert ist. Also ich war draußen spazieren, Baugerüste, bau nicht auf mich. Ich bin reingegangen, habe die E-Gitarre genommen, habe es aufgenommen und eigentlich haben wir diese Aufnahme dann eigentlich noch mit Synthes aufgefüllt und das war's. Und ich finde es gerade total schön, dass du mich nach dem Song fragst, weil wir gestern in der Probe saßen und den gespielt haben in der Band, in dieser neuen Trio-Besetzung, mit der wir gerade touren. Und dann habe ich danach so die Gitarre umarmt und habe so gesagt, ich bin so dankbar für dieses Loch, dass dieses Lied zu mir gekommen ist. Und es ist eigentlich das Allerschönste am Musik hören und am Musik machen, dass irgendjemand für dich da schon mal durchgegangen ist und dich an die Hand nimmt mit einem Lied und vielleicht in so einen Raum geht, den man auch kennt oder wo man sich alleine nicht reintraut. Das hat meine Freundin Sarah Lesch mal geprägt, so diese Formulierung. Und wenn ich an diese Zeit zurückdenke, war das natürlich alles ganz düster und bedrohlich und ich konnte mich selbst nicht leiden. Das ist ja auch der Inhalt von dem Lied, so, ne, dass man einfach sagt, ey, ich bin wirklich, zähl nicht auf mich, du kannst es, also nicht bei mir, und einfach eine Ehrlichkeit darüber zu haben, dass man nicht immer eine sichere Bank sein kann. Und ja, und jetzt 4 Jahre später, also so alt ist es jetzt, gucke ich da drauf und bin einfach richtig dankbar, da durch dieses Tal gegangen zu sein, weil dann diese Musik entstanden ist. Und wir haben ja, ich habe das ja dann noch umgedeutet, weil mein Freund und Produzent gesagt hat, es wäre eigentlich total gut, wenn Donald Trump das mal singen würde. Und dann habe ich jemanden gefunden, der eben Videos mit KI macht und auch jemand hier aus Leipzig. Und der meinte dann so, ey, Donald Trump hin oder her, bald sind Bundestagswahlen, wir müssen das jetzt erst mit den deutschen PolitikerInnen machen, die du rausgesucht hast. Und dann habe ich das geliebt, dass dieses Lied nochmal eine Wendung bekommen hat, weil wir das eben Leute singen haben lassen, die große Versprechen machen und sich eben nie verletzlich zeigen. Und diese Wendung liebe ich daran, weil ich der Meinung bin, dass auch eine Alice Weidel und auch ein Markus Söder und von mir aus alle Menschen, die denken, das ist irgendwie bei diesem Video haben wir ja, also ich habe ja Leute aus der rechten Ecke ausgewählt. Genau, und wir können da auch gerne andere Politiker einsetzen, aber ich glaube einfach, da gibt es eine Notwendigkeit, dass die immer stark sind und Versprechen machen und sich nie verletzlich zeigen, und das ist was mich überhaupt nicht interessiert. Und ich sehe diese ganzen Leute und ich verstehe nicht, wie jemand Vertrauen fassen kann. Das ist mir ein ganz großes Rätsel. Also auch bei Donald Trump und Elon Musk und wie sie alle heißen, ich habe ja Fotos rausgesucht, wo alle so krass böse Blicke haben, und daran haben wir mit der KI nichts verändert, ne? Das sind deren Blicke und du denkst bei jedem so, du würdest in the devil eyes gucken. Und ja, also ich bin sehr glücklich, dass wir das noch dran gehangen haben.
Das Wort Verletzlichkeit hast du gerade benutzt und da muss ich an einen Auftritt denken, den du vor kurzem im Gewandhaus hattest, weil du zusammen mit, ist es der Jugendgewandhauschor gewesen?
Also offiziell heißen sie Kindergewandhauschor, ja. Aber es ist die 8. bis 12. Klasse, also wir könnten sie als Jugendliche bezeichnen.
Genau, und da ging es um einen Preis, der verliehen wurde, weil Schülerinnen und Schüler Texte verfasst haben. Mhm. Ihr habt als Band mitgespielt und es ging um das Thema Anderssein. Der Titel war
Ich bin leidenschaftlich anders.
Ich bin leidenschaftlich anders, genau. Und als ich habe mir das im Livestream angeguckt und habe gedacht, es hat eine unglaubliche Energie, weil ich einerseits dachte, krass, eigentlich Karl die Große, die Texte, die sie präsentiert und nicht nur da präsentiert, sondern für das, was hier auch steht, ist eigentlich, ich mache mich verletzlich, ich mache mich angreifbar, ich spreche auch oder ich singe über Verletzungen, Verletzlichkeit, und das ist mir unbedingt ein Bedürfnis, das nach außen zu bringen. Und gleichzeitig stehen da junge Menschen, die einfach so mutig sind, über auch Dinge zu sprechen, die unangenehm für sie sind. Ich glaube, es ging auch, oder das Mädchen, das einen Preis gewonnen hat, hat auch darüber geredet, dass sie, es ging viel um wie ihre Körperlichkeit wahrgenommen wird, ne? Um etwas dicker sein, und hat einen langen Text geschrieben, der sehr viel Zuspruch erfahren hat im Publikum. Und da habe ich gedacht, wow, es gibt eigentlich diesen Wunsch nach Verletzlichkeit, absolut. Und diese Energie fand ich total stark. Wie hast du den Abend denn wahrgenommen?
Also das war ein sehr, sehr erfüllender Abend und ich bin super dankbar. Wir sind uns danach alle.
Warum hast du es gemacht auch, ja, vielleicht?
Sind uns danach alle ganz oft in die Arme gefallen, auch mit den Menschen, die im Hintergrund das halt eingeleiert und organisiert haben. Also dieser Preis oder diese Veranstaltung nennt sich Clash. Ich war jetzt zum dritten Mal dabei. In Corona zum ersten Mal war ich noch Teil der Jury und habe auch Texte gelesen und das mit bewertet. Und dann gab es halt so eine Online-Verleihung, wo ich irgendwie drei Songs gespielt habe. Und dann waren wir schon mal mit der Band da und ich fand es jetzt toll, die haben diesen Wettbewerb aufgemacht. Es ging ja immer darum, schreib einen Text dazu. Jetzt haben sie es aufgemacht für jede Kunstform. Also es gab Texte, Bilder und Tanz, die eingereicht wurden. Und es gab auch keinen, weil du das gerade sagst, genau, das Publikum macht ja dann doch ein Voting. Es gab sozusagen keinen Gewinner oder keine Gewinnerin. Aber der Text von Jessica, der da vorgetragen wurde, das war halt so eine krasse Synergie, weil sie das mit einer Anmut und Wut, also das hat man ja auch da drin gespürt, aber die hatte was ich ganz oft gerade wahrnehme und wo ich richtig glücklich bin, dass es das in der Welt gibt. Es ist so, dass man schon durch was durchgegangen ist und irgendwie anerkennen kann, dass die anderen irgendein Thema da verarbeiten, und es hat auch was sehr Verzeihliches und Gütiges. Also das ist auch ein Gefühl, was ich bei der Musik von Cat oder Billie Eilish habe, dieses hey, du hast mich angegriffen und ich weiß aber, dass das bei dir irgendwas Ungelöstes ist, und wie komme ich aber für mich damit klar? Und Jessica hat es ja super in Worte gefasst und krasse Bilder dafür gefunden, und dass wir dann danach noch das dicke Mädchen hat es den Berg hochgeschafft spielen konnten, war halt einfach die krasseste Synergie, die es an dem Abend gab. Ja. Aber auch bei allen anderen Texten gab es das halt, und da hat der Frank-Steffen Elster, der Leiter von dem Chor, einfach ein krasses Programm zusammengestellt. Und ja, und ich habe ja auch Lehramt studiert, und mir war das ja eigentlich immer so ein krasses Anliegen, Lehrerin zu werden. Und deswegen sind jetzt natürlich diese Art von Veranstaltung das größte Weihnachtsgeschenk, weil ich diese zwei Sachen da zusammenbringen kann.
Und jetzt gibt es seit kurzem einen Song, der vielleicht das ganze Spektrum zeigt, in dem du unterwegs bist. Niemals Fame heißt er, zusammen mit Bastler. Ich glaube, man sollte ihn vorher hören, bevor man sich vielleicht das Interview weiter anhört.
Ja.
Aber worum geht es in dem Song, Niemals Fame?
Der ist auch schon 5 Jahre alt, dieser Song. Und ich finde, er ist sehr gut gealtert. Da bin ich aus einem Gespräch rausgekommen, wo mir auch eigentlich ein sehr wertschätzender Mensch, mit dem ich gearbeitet habe, aber so ein erstes Feedback mal gegeben hat zum Album. Und wo das so, man kommt so mit diesem, hier ist die neue Musik, und dann hat man aber sehr viele Gespräche von, aber in welche Schublade soll man das jetzt packen, und kann sie dich nicht entscheiden. Auf dem letzten Album war ja auch viele Spoken Word gemischt mit Singer-Songwriter. Und dann gibt es noch die ganze Internetwelt, die einem sagt, was man machen soll und was man alles nicht richtig macht und man ist nicht hip genug. Und dann gab es so einen Wutmoment in der Küche, wo ich das ins Handy gesungen habe. Nur diesen Satz, du wirst nicht famous mit dem Scheiß, damit wirst du nie reich. Und dann habe ich mich mit Bastler getroffen und habe noch nie von Grund auf mit jemandem so einen Song gemacht. Und dann habe ich mich getraut, ihm diese Handyskizze zu zeigen und dann haben wir abwechselnd am Keyboard was gespielt und dieses Ding fertig gemacht und ich liebe das, das fällt raus, das hat jetzt auch im Gegensatz zu den anderen beiden Singles viel weniger Aufmerksamkeit bekommen, weil es natürlich überhaupt nicht mein Genre ist, aber das rechnet mit allen Themen, die wir gerade besprochen haben, ab, also diese Gefallsucht und am Ende habe ich das ja auch reingepackt, so dieses wir müssen heute Feuerwerk zünden, weil heute ist der schönste Tag und lass Konfetti streuen und so. Genau. Und ich bin sehr glücklich, das gemacht zu haben und es ist mein kleiner Schatz, den ich mir da auf Spotify hingesetzt habe.
Wird jetzt jeden Monat ein Song veröffentlicht oder wie machst du das?
Alle sechs Wochen. Ist gerade, falls jemand von euch noch Musik macht, alle sechs Wochen ist die Empfehlung der Industrie. Der nächste Song,
darfst du das schon sagen?
Das darf ich sagen, der kommt am 9. Mai raus und der heißt Linien aus Kreide. Das ist dann halt wieder zurück ins Genre. Und ja, da freue ich mich sehr drauf, weil das ist so ein bisschen das Schlüsselstück im neuen Album aufgehoben. Geht die inhaltliche Kurve so ein bisschen darum, dass ich die These aufgestellt habe, alle von uns haben Angst und es gibt unterschiedliche Arten, mit Angst umzugehen und dass ich halt diesen ganzen Machtmenschen und Coaches und wie sie alle heißen unterstelle, dass die halt so eine Fassade bauen, um sich mit der Angst einfach nicht beschäftigen zu müssen und eine vermeintliche Sicherheit aufzubauen. Und da ist das so ein bisschen das Herzensstück, weil das, ich habe eigentlich gedacht, ich schreibe ein Lied, wo ich den Kapitalismus kritisiere. Und dann hat der Produzent gesagt, hey, das ist doch voll das Lied, wo man so einen Narzissten umarmt und den vielleicht wieder einfängt. Und jetzt bin ich ganz gespannt, ob wir Narzissten damit einfangen.
Wir müssen leider schon zum Ende kommen, aber zum Schluss habe ich noch die Frage, gibt es eine Frage, die du dem nächsten Gast oder der nächsten Gästin mitgeben möchtest, die ich stelle in der nächsten Sendung?
Die noch besser ist als was macht dich glücklich? Ja,
die ist schon groß, ne? Kann auch eine ganz kleine Frage sein, muss keine existenzielle Frage sein. Ist ja auch schwierig, weil du weißt nicht, wer der nächste Gast ist oder die nächste Gästin.
Das stimmt, wenn ich das wüsste, dann wäre aber, wann hast du das letzte Mal was gemacht, wo du die Zeit vergessen hast?
Das ist auch eine sehr schöne Frage.
Und ich muss noch was korrigieren, ich habe nämlich als letztes Buch 22 Bahnen von Caroline Wahl gelesen. Beide Bücher sind sehr empfehlenswert.
Sehr gut. Zum Schluss darfst du jetzt hast du schon fast eine Buch- und eine Musikempfehlung gegeben. Sollen wir die Buchempfehlung so stehen lassen?
Caroline Wahl, ja, 22 unbedingt.
Und die Wand von dem Autor D.
Autorin, vergessen. Österreichische Autorin, 100 Jahre alt, unfassbar krasses Buch. Lest es unbedingt. Sie geht sie macht einen Ausflug in die Berge und am nächsten Tag ist eine unsichtbare Wand da und sie ist allein. Und ist dann in so einer Berghütte gefangen und niemand weiß, was passiert ist. Da geht das Buch los. Und
Marlene Haushofer.
Danke, Marlene Bitte. Haushofer. Und ich muss noch ganz viele Bücher von ihr lesen, weil es war wirklich, ich lese relativ wenig, aber das hat mich so eingesogen. Da war ich,
Und eine Musikempfehlung, wenn du magst.
Und eine Musikempfehlung. Währenddessen musst du hier schon mal diesen Zettel aufmachen, weil ich meine, der kann jetzt hier nicht so liegen bleiben, neben unserem Croissant in der Mitte vom Tisch. Eine Musikempfehlung. Das neue Live, also es ist gar nicht mehr neu, aber das Live-Album von Black Cedar Who höre ich gerade in Dauerschleife in Zürich und Bern.
Sehr gut. Danke für diese Empfehlungen. Zum Schluss sollen wir noch hier was. Wir haben noch den letzten Zettel für die Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem steht. Also ich finde, man könnte gar nicht besser das Gespräch zusammenfassen als mit dem Wort Halloumi.
Halloumi, ja, auf jeden Fall.
Fällt uns da was zu ein?
Ich würde Gorgonzola vorziehen.
Halloumi. Ja, ich denke an Grillen. Nee, ich mag es schon gern.
Und quietschen.
Quietschen.
Auf jeden Fall, Quietschekäse.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Heute zu Gast war Singer-Songwriterin Karl die Große. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.